Bolldreppe. Wie war das? An der falschen Stelle klopfen? Ja. Die einen, die brauchen jemand, damit der ihre Situation verändert. Und die anderen könnten, wenn sie wollten, und ein klein bisschen weiterdenken, ihre Situation verändern. Siehe, ich mache alles neu. Als ich diese Worte als Jahreslosung zum ersten Mal gehört habe, da habe ich kurz vorher die Nachrichten gesehen. Krieg, Leid, Zerstörung und eine Menge Verrückte an den Hebeln der Macht. Eigentlich hätte ich längst genug, habe ich gedacht. Und es wird nicht besser. Wenigstens erlebt mein Herz das so. Wie sehr wünschte ich mir, dass diese Worte mein Herz erfüllten. Hier, heute und jetzt, dass alles neu wird. Ja. Und dann ist da so eine kleine Stimme. Ich glaube, ihr kennt die auch. Die sagt, hey, okay, das sind die Mächtigen, ja. Aber wie ist denn das in deinem Leben? Ist da auch alles in Ordnung? Geht von dir immer Frieden aus? Geht von dir das aus, was du dir wünschst, zu erleben? Und ich merke, ja, da, diese Stimme hat recht, ja. Mein Herz sollte anders sein und anders reagieren, anders fühlen und handeln. Und auch manchmal, und das gebe ich zu, trage ich genauso zu dem Unrecht auf dieser Welt bei. Ja, dachte ich, ich könnte so ein neues Herz gebrauchen. Das wäre super, einfachste Lösung. Herz raus, neues rein, klasse. Keine Narben, keine Anklagen mehr, was mal früher war. Und während ich über die kleine Geschichte nachdenke, wo ich das so aufschreibe, die ich gerade erzählt habe, wird mir klar, nein, ich brauche kein neues Herz, sondern den Mut und den Willen, mein jetziges zu verändern. Und ich glaube, dass der Zustand meines Herzens nicht in Stein gemeißelt ist und dass ich für diese Veränderung einiges tun kann. Ja? Ich glaube, ich bin mehr dieser Zweite. Ja. Und genau in diesen Tagen, als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich das Buch von Hans-Peter Reuer gelesen, Wofür schlägt dein Herz? Er hat das Buch nicht mehr selbst geschrieben, er war schon 2 Jahre tot, als das Buch rauskam. Ja, aber seine Frau und sein Mentor haben seine Predigten zusammengefasst und haben dieses Buch dann veröffentlicht. Und ich habe ein paar Anleihen, gebe ich zu, aus diesem Buch entnommen. Ja, und ich bin auch dankbar, solche Ratgeber zu haben. Und dann habe ich noch ein Computerprogramm. Das ist auf die Elberfelder Bibel geeicht. Und dann habe ich das Wort Herz eingegeben. Einfach nur Herz. Wie oft kommt das Wort Herz in der Bibel vor? Wie oft, meint ihr, kommt das Wort Herz vom 1. Mose bis Offenbarung? Wie oft kommt das Wort Herz darin vor? In wie vielen Bibelversen? Was meint ihr? Wie viel? 1000? Noch jemand höher? Okay. Es kommt in 1163 Bibelversen vor und es wird 1257 Mal erwähnt. Also wahrscheinlich mehrfach in einem Bibelvers. Ja, und mein Programm hat mir dann auch gleich alle Bibelverse aufgelistet. 24 Seiten. Ich denke, es ist in eurem Sinne, wenn ich nicht alle lese. Aber ein paar möchte ich schon erwähnen. Vor rund 3000 Jahren schrieb ein Vater einen eindringlichen Brief an sein Kind. In poetischen Worten schrieb er wertvolle Lebensinhalte und Lebensweisheiten auf, Weisheiten auf, ermahnend und doch voller Fürsorge. Heute können wir diesen Brief im Alten Testament nachlesen. Er steht im 4. Kapitel im Buch der Sprüche. Im Grunde ist das, könnte man sagen, wie so ein Leitfaden durchs Leben, den ein liebevoller Vater für seinen Schützling verfasst hat. Fast 20 Mal betont er, bitte sei vorsichtig. Er warnt vor Gefahren, beschreibt Konsequenzen und versucht, sein Kind vor falschen Wegen zu bewahren. Und am Ende des Briefes betont er eins ganz besonders. Und darüber soll es heute gehen. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, Vers 23. Noch einmal. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere. Eine ziemlich steile Aussage. Allerdings glaube ich, keine Übertreibung. Der Vater meint es ernst mit seinen Worten. Und jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, unter diesen Vers auch, da habe ich das Gefühl, als würde Jesus mir diese Worte direkt ins Herz legen. Eins zu eins. Und ich wünsche mir, dass es bei dir genauso ist. Denn dein Herz spielt eine wichtige Rolle in deinem täglichen Leben. Denn alles, was du denkst, sagst, fühlst oder tust, das spiegelt dein Herz wider. Von dem geht das Leben aus, sagt uns der Bibelvers. Und ja, ich habe einen nicht geringen Einfluss auf das, was ich in dieses Herz hineinlasse. Ja. Und ich meine, dass es auch bei dir so ist. Sehen wir uns diesen Vers genauer an. Behüten bedeutet nämlich, dass du auf dein Herz aufpasst, dass du es beschützt und verteidigst. Warum ist es so wichtig, dass du auf dein Herz achtest? Das Herz ist der Kern deiner Person. Wie du mit anderen redest, wie du mit ihnen umgehst und welche Entscheidungen du triffst, kommt alles aus deinem Herzen. Wenn dort ganz viel Wut, Trauer, Unzufriedenheit und Verzweiflung ist, dann wirkt sich das genauso auf deinen ganzen Alltag aus und auf die Menschen um dich her. Wenn du Freude, Liebe, Frieden in deinem Herzen hast, wird das andere anstecken und dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Du gehst deinen Pflichten nach, du engagierst dich in deinen Hobbys, du triffst dich mit Freunden. Du stehst morgens auf und gehst abends zu Bett. Wo war dein Herz unterwegs in dieser Zeit? Wie viel Zeit hast du investiert in dein Aussehen, Körperhygiene, Sport? Und wie viel Zeit hast du für die Pflege deines Inneren, deines Herzens aufgewandt? Wie oft hast du dich mit sozialen Medien beschäftigt? Und ich glaube, dass wir ziemlich viel Oberflächlichkeiten haben, wo wir einfach so leben, anstatt mit der Pflege unseres Herzens. Dabei macht Gott uns deutlich, dass doch das Innere viel wichtiger ist als diese Oberflächlichkeiten. Ich möchte dir Mut machen, über dein Herz nachzudenken. Nimm dir Zeit und reflektiere dich. Wie sieht es aus in deinem Herzen? Wie viel Tiefgang hast du? Womit verbringst du deine Zeit? Denn es ist nicht so, wie ein Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. 1. Samuel 16. Ja, Samuel hat damals den Auftrag bekommen, in der Familie von Isai nach einem König zu suchen. Und er hat 6 Männer an sich vorbeilaufen lassen und es war nicht klar, welcher das es ist. Und dann sagt ihm das Gott, der siebte war es dann, David. Ja? Er sah nicht so aus, dass er ein König sein könnte, aber Gott hat sein Herz gesehen. Wie schon gesagt, das Herz ist nicht nur der Sitz von Emotionen, sondern das Zentrum meiner und deiner Persönlichkeit, das unsere Motivationen und Absichten formt. Und es muss, und hier sage ich ganz bewusst, muss. Ja, ich mag dieses Wort eigentlich nicht so sehr, ja, aber hier passt es. Es muss wie eine gut bewachte Stadt vor äußeren Einflüssen und inneren Verunreinigungen geschützt werden. Mehr als alles andere, sagt uns der Bibelvers. Diese Betonung zeigt uns die ultimative Wichtigkeit dieses inneren Bereiches. Nichts, nichts ist wichtiger, wollen uns diese Worte sagen. Warum? Von ihm geht ein Leben aus. Alles, was wir tun, sagen und denken, entspringt aus diesem inneren Kern. Ein gesundes Herz führt uns zu einem gesunden Leben, und während ein ungesundes Herz auf falsche Wege führt. Darum sollen wir unser Herz behüten, mehr als alles andere. Und warum gibt uns Gott den Rat, auf das Herz aufzupassen? Nun, Gott weiß, dass unser Herz Feinde hat. Ich will mal vier nennen, aber ich gebe dir jetzt schon recht, du hast recht, es sind viel mehr. Es könnten viel mehr aufgezählt werden, aber ich will nur diese vier näher betrachten. Das ist Schuld, Zorn, Gier und Neid. Und wir Christen reden gerne davon, dass Jesus ähnlicher zu werden. Und ich glaube, der Wunsch haben viele von uns hier. Wer will denn schon zugeben, zornig, gierig und oder neidisch zu sein? Generell versuchen wir doch, diese unschönen Dinge in unserem Herzen zu kaschieren, zuzudecken, zu überspielen. Ja. Aber wir sollten diese Dinge wahrnehmen. Wir sollten sie reflektieren, eingestehen und ehrlich lernen, darüber zu reden. Denn es sind fast immer diese vier Eigenschaften, diese Schuld, der Zorn, die Gier oder der Neid, die eine Ehe, die ein Team, die eine Freundschaft oder sogar eine Gemeinde zerstören. Noch einmal, es sind fast immer diese vier Eigenschaften, die eine Ehe, ein Team, eine Freundschaft oder sogar eine Gemeinde zerstören. Jesus formuliert es mal so, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Mag jemand noch was zufügen? All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Das ist eine schlechte Botschaft für jeden von uns. Denn wir sind für diese Dinge anfällig. Nein, ich sage nicht, dass ihr für Mord oder ähnliche Sachen verantwortlich seid. Aber in uns, wir haben die Tendenz dazu. Die gute Botschaft ist, dass diese destruktive Eigenschaften im Glauben zu besiegen sind. Sie sind keineswegs leicht zu besiegen, aber durchaus einfach. Nämlich einfach durch eine eindeutige, geradlinige und konsequente Lebensweise. Gottes Wort gibt uns die klaren Anweisungen. Und jetzt wieder auf unser Herz zu kommen. Unser Herz sollte keine Mogelpackung sein. Wenn Christ draufsteht, dann sollte Christus drin sein. kommen wir zum ersten Feind unseres Herzens. Schuld. Was tue ich, wenn ich mit Schuld beladen bin und ständig Geheimnisse mit mir rumschleppe? Ich sollte meine Schuld bekennen. Klar und einfach bekennen. Natürlich fällt es uns schwer, jedem von uns, vor Gott und vor den Menschen Schuld einzugestehen. Weil wir Angst haben, abgestoßen zu werden. Weil wir Angst haben, unseren Ruf zu verlieren. Weil wir Angst haben, nicht mehr geliebt zu werden. Es fällt uns schwer, unser Versagen und unsere Unzulänglichkeit einzugestehen. Aber einzig das wahrhaftige Eingestehen von Schuld und das ehrliche Bekennen des Versagens bricht die Schuld und des Versagens. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ihr wisst, ich gehe gelegentlich zu Menschen, die sehr Böses getan haben, also in eine JVA, und habe dort eine Gesprächsgruppe. Und mit einem jungen Mann habe ich sehr oft über Schuld und Vergebung geredet. Und dann kam seine Verhandlung und er hat mich gebeten, mit dabei zu sein. Ich war da, nein, neben mir saß noch eine Frau auf diesen Stühlen und ich waren die Einzigen. Und der Richter hat eine Viertelstunde lang vorgelesen, was dieser junge Mann verbrochen hatte. Und er fragte, was sagen Sie dazu? Und der junge Mann sagte, alles, bis auf diese eine Sache, die war ich nicht. Alles andere stimmt. Ist wahr. Sein Pflichtverteidiger wurde ganz unruhig neben ihm. Und dann sagte der junge Mann, und ich möchte jetzt noch einige Sachen hinzufügen. Und dann fing er an, weitere Dinge aufzuzählen. Eins nach dem anderen. Der Richter unterbrach ihn dann und sagte, Sie wissen, dass ich Ihnen eine höhere Freiheitsstrafe geben muss, wenn Sie jetzt weiterreden. Ja? Und dann sagte der junge Mann, wissen Sie, da steht man oben in der Zelle und unten fährt ein Polizeiauto rein. Und dann rast einem durch das Hirn, kommen die jetzt wegen mir? Hat jetzt ein Mittäter mich wieder verpfiffen? Ist irgendwas noch anhängig? Und er hat gesagt, ich möchte endlich wieder klar denken, ruhig schlafen können. Und all das habe ich getan. Und Strafe, ja, Strafe muss sein. Aber ich will alles hier auf den Tisch packen, damit ich wieder normal werden kann. Ja. Die Frau neben mir saß, war seine Mutter. Und Jahre später erreichte mich ein Brief, wo sie schrieb, es geht ihm besser. Ich muss noch vorher einfügen, der Richter war schlau. Ja. Der war richtig schlau. Er sagte ihm, ich gebe Ihnen nicht 3 Jahre, sondern 5. Aber Sie machen in diesen 5 Jahren eine Lehre. Und wenn die Lehre zu Ende ist und Sie erfolgreich abgeschlossen haben, dann setze ich den Rest der Strafe auf Bewährung aus. Und dann erreichte mich dieser Brief nach einigen Jahren und sie schrieb mir, ja, manchmal schießt er noch einen Bock, aber es ist vieles, vieles, viel besser geworden. Ja. Kommen wir zum zweiten. Zorn. Zornige Menschen sind verletzte Menschen. Zorn sagt, du hast mich verletzt und darum schuldest du mir was. Und ich habe ein Recht darauf, zornig zu sein. Ich bestrafe dich mit meinem Zorn. Was ist in diesem Fall zu tun? Die Antwort ist nicht kompliziert, auch wenn sie schwierig ist, sehr schwierig. Ich soll vergeben. Das ist einfach, wenn nichts Schlimmes vorgefallen ist. Aber wie ist das, wenn man Schlimmstes erlebt hat? richtig schlimme Dinge in seinem Erleben plötzlich auftauchen. Und dann sagt da einer da vorne, vergib. Ja. Aber klar ist, wenn zornige Gedanken hochkommen, wieder und wieder, und du vergibst und du sagst, ich will vergeben, ja, ich will vergeben, und wieder kommt dieser Zorn hoch, was machst du dann? Die einzige Lösung, die ich dir anbieten kann, heißt wieder und wieder und wieder vergeben. Denn wenn du aufhörst zu vergeben, dann wirst du unweigerlich bitter und ein verbitterter Mensch. Und das darfst du nicht zulassen. Das darfst du nicht in deinem Leben zulassen. Wenn du noch Mensch bleiben willst, wenn du wieder aufatmen möchtest, dann bleibt dir nichts anderes über als vergeben, vergeben. Und wenn es 100-mal ist, ja, nur dann bleibst du noch Mensch. Nur dann wirst du nicht verbittert. Kommen wir zur Gier. Wie geht es, wenn ich ständig Ausreden finde, warum ich diese oder jene Spende nicht tätige, weil ich sie nicht für sinnvoll oder richtig ansehe und darum gebe ich nichts oder fast nichts? Warum fällt es mir so schwer, anderen etwas zu gönnen? Ja. Warum muss ich immer haben? Dann sollte ich schlicht und einfach lernen, großzügig zu geben. Die Macht der Gier können wir nur brechen, wenn wir es lernen, nach dem Grundsatz zu leben. Geben ist besser als nehmen. Oder wie es in dem Buch der Sprüche steht: Es gibt Menschen, die großzügig geben und trotzdem dazugewinnen, und andere wieder sind übermäßig sparsam. Geizig könnte man auch nennen. Und leiden trotzdem Mangel. Und der Rat von Paulus an Timotheus, ich glaube, das ist ein guter Rat. Denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon mancher ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. 1. Timotheus 6. Und da ist was Wahres dran. Kommen wir zum Neid. Was tun, wenn ich mit Neid und Eifersucht kämpfe? Warum sehe ich nicht aus wie sie? Warum bin ich nicht so belastbar und erfolgreich wie er? Warum kann ich das nicht so gut wie dieser oder wie jene? Ja. Der neidische Mensch klagt Gott an. Gott, du schuldest mir was. Ich nehme jetzt mich zum Beispiel. Ihr seht, es gibt Männer, die sind 1,80, 1,90, 1,66. Toll, ja? Als Mann. Ich war mit Gott sauer. Ich hätte nichts dagegen gehabt, 10 Zentimeter größer zu sein. Wirklich gar nichts. Ja. Und ich habe mit Gott gehadert und habe dann mit hohen Schuhen versucht, diese ein bisschen größer zu machen. Und auf der Bibelschule hat es mein Mentor wohl erkannt und er gab mir eine Aufgabe, eine Andacht zu schreiben über Psalm 139, über den Bibelvers: Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und ich dachte, wie setze ich das um? Ich habe die Andacht geschrieben, aber ich merkte, da muss mehr kommen als nur eine Andacht schreiben. Es war im Frühjahr, als ich diese Aufgabe hatte. Und ich habe meine Schuhe in die Ecke gestellt und bin vom Frühjahr bis zum Herbst nur noch barfuß gelaufen. Ich wollte mich annehmen. Mich persönlich, ich wollte nicht mehr neidisch sein auf all die großen und größeren um mich her. Ich wollte mich annehmen. Und heute kann ich lächelnd sagen, wenn einer so 2 Meter hoch groß ist, sagen, hey, wie hast denn du das gemacht? Ich habe alles probiert, ist nichts geworden. Ja, der Apostel Petrus sagt, darum legt ab alle Bosheit und allen Betrug, alle Heuchelei und alle Neid und alle Verleumdung. Ja, wie werde ich also meine Neid los? Nun, die Frage ist wiederum einfach, wenn auch und auch schwer. Ich darf lernen, den Menschen, den ich am meisten beneide, ehrliche Komplimente zu machen. Nichts bricht die Macht des Neides in meinem Herzen so nachhaltig wie das ehrliche Gönnen, was ein anderer hat oder kann. Immer wieder sagen Leute zu mir, Mensch, die sind so reich oder der ist so reich. Dann sage ich immer, du, wenn der 2 Schnitzel isst, dann wird er fett. Und wenn er 20 Autos hat, kann er nur in einem fahren. Ja, hat er also auch nicht mehr wie ich. Und nein, man hört es gelegentlich ja. Neid ist eben nicht die höchste Form der Anerkennung, sondern Neid ist ein ganz schlimmes Gift im Herzen des Menschen. Aber ich kann jetzt deine Frage verstehen. Ich habe jetzt hier 4 Mal gesagt, was wir tun sollen, was du tun sollst. Ich soll vergeben, sagst du. Ich soll großzügig leben, sagst du. Ich soll bekennen. Ich soll nicht neidisch sein. Mann, du hast eine Mauer aufgebaut, die ist aus 10 Meter hohem, glatten Beton. Komme ich da überhaupt drüber? Schaffe ich das überhaupt? Kann ich überwinden? Kann ich mein Herz und meine Gefühle so gebieten, wie du das gerade gesagt hast? Und hier möchte ich ehrlich sein, weder du noch ich werde diesen Anforderungen gerecht. Nein, wir können das nicht. Und hier kommt dieser erste Mann im Fahrstuhl wieder her. Wir können es nicht. Wir werden immer wieder an dem einen oder an dem anderen scheitern. Aber Jesus kann es. Wie war das vorher mit diesem am Blech klopfen? Ja. Jesus kann uns an die richtige Stelle führen. Er kann es, wenn es wahr ist, dass Christus in mir lebt, er und er in meinem Herzen wohnt, dann darf ich all diese Anforderungen an ihn weiterlaufen, leiten. Und wenn es wahr ist, dass Christus in dir lebt und in deinem Herzen wohnt, dann darfst du alle diese Anforderungen an ihn weiterlaufen, leiten. Du darfst beten, Herr, ich kann dieses christliche Leben nicht so leben, wie ich es sollte. Ich kann mein Herz nicht so behüten, wie ich es sollte. Aber du kannst es. Bitte hilf mir jeden Tag aufs Neue, mein Herz zu behüten, damit ich so leben kann, wie es dir gefällt. Und ich für dich ein Zeugnis bin. Mit seiner Hilfe darf ich meine Schuld bekennen lernen. Mit seiner Hilfe darf ich in meiner Wut Vergebung aussprechen. Mit seiner Hilfe darf ich meine Gier in fröhliches Geben umwandeln und meinen Neid in ehrliche Komplimente formen und aufrichtiges Ermutigen weitergeben. Und so werde ich immer besser lernen, mit meinem Herzen richtig umzugehen, die Dinge zu bewerten, die mir begegnen, den Versuchungen Nein zu sagen. Und so können wir, du und ich, Schritt für Schritt vorwärts gehen. So können wir lernen, unser Herz zu trainieren, Und mit Jesu Hilfe lernen wir jeden Tag besser, unser Herz zu verteidigen, auf es aufzupassen und zu behüten. Denn daraus kommt unser Leben. Und so wird unser Herz keine Mogelpackung sein. Denn dann wird, wenn Christ draufsteht, auch Christus drin sein. Und wir können direkt erleben, was in Philipper 4, Vers 7 steht. Dann wird der Frieden Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und mit solch einem behüteten und bewahrten Herzen lässt sich gut leben.